Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio.
Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Heute mit mir Tabea Aust und bei mir ist Sibylle Klaus Schleicher. Du bist Schauspielerin, du bist Autorin. Was bist du noch alles, Sibylle?
Was bin ich noch alles? Ich sage immer, ich bin aus dem mittleren Management. Ich bin Mutter und Berufstätige. Ich habe auch Regie geführt.
Stimmt, ja. Genau.
Ja, aber
wir klappern einfach also alles der Reihenfolge nach.
Wir klappern
nach.
Alles da. Ja. Hallo, ja. Übrigens.
Hallo, Sibylle. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist.
Ja, ich freue mich auch. Ich finde das richtig lustig, dass wir uns jetzt hier so begegnen.
Ja, weil wir kennen uns
wir
nämlich
kennen
schon
uns,
eine
genau.
ganze Weile vom Theater in
Du
Ulm.
Hast in meiner Garderobe gesessen.
Ich habe in deiner Garderobe gesessen, das stimmt. Die war rosa.
Ja.
Richtig schön.
Das war allerdings nicht von mir, das rosa, das war von der Ola Willig.
Das stimmt, das weiß ich auch. Und der Kühlschrank gefüllt mit Alkohol.
Genau.
Weißt du noch, was es für eine Produktion war? Ich nicht.
Nein, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, es war Anfang 2000 irgendwann einmal, gell? Oder so 2004 oder 2000, um den Dreh herum. Ne?
Ja, es ist auf jeden Fall schon
einige Zeit
schon
her.
Schon einige Zeit ja, ja. her. Ich glaube, ich war insgesamt 15 Jahre habe ich insgesamt am Theater Dinge gemacht.
Okay.
Und wie lang warst du? Also ich habe ja nur Statisterie gemacht und war im Jugendclub. Du warst richtig Schauspielerin.
Ich war von 2001 bis 2015.
14 Jahre.
Ja, genau. Ich bin rechtzeitig dann nicht verlängert worden, damit ich nicht unkündbar werde.
Ich wollte gerade sagen, ne, 15 Jahre ist die Unkündbarkeit.
Genau, genau.
Wollen wir darüber sprechen?
Müssen wir nicht unbedingt. Das
Lieber
ist jetzt
nicht,
lange
gell?
Her. Das
ja.
ist, es ist kein guter Brauch. Das wird leider auch nicht nur in Ulm so gemacht, sondern es wird an mehreren Theatern so gehandhabt, dass man versucht, dass die Leute nicht in die Unkündbarkeit kommen.
Ja, weil die Menschen, na, die sich nicht in dieser Thematik auskennen, in dieser Theaterwelt, es ist ja mittlerweile schon so, dass man von den Verträgen wirklich nur so ja, 2-Jahres-Verträge hat oder teilweise nur Gastverträge?
Eigentlich wird man, also wenn man einen festen Vertrag hat, hat man am Anfang einen 2-Jahres-Vertrag und dann wird man immer nur 1 Jahr verlängert.
Das ist schon happig.
Insofern bin ich nicht gekündigt worden, sondern einfach nicht verlängert worden.
Mhm.
Und das ist ein Unterschied.
Ja.
Tatsächlich, also das macht einen Unterschied. Also gekündigt kann man eigentlich nur noch werden, wenn man irgendwas angestellt
verbockt.
Hat, was ja verbockt hat.
Mhm.
So, es geht. Und aber ab 15 Jahren kann man auch nicht mehr nicht verlängert werden. Dann ist man
unkündbar.
Unkündbar und
dann haben sie dich bis zur Rente.
Dann haben sie mich an der Backe, genau.
Ja.
Aber
das haben sie verhindert.
Das haben sie verhindert, genau.
Okay. Du bist geboren in Österreich.
In Österreich, ja. In
so fangen wir mal von ganz.
Fangen wir von ganz
vorne an.
Oh Gott, das ist aber schon lange her. Ich bin in der Oststeiermark geboren, in Schileiten. Das ist ein wunderschönes Barockschloss, das so ein bisschen ausschaut wie Schönbrunn, nur in klein.
Schön.
Und da war mein Vater Verwalter und bin mit einer ziemlichen Geschwisterschar da. Also ich bin nicht zusammen mit denen geboren, sondern als Vorletzte, aber trotzdem.
Wie viele Geschwister hast du?
Also insgesamt waren wir 14 und jetzt sind wir noch 10.
Wow. 14
ja.
ist ja eine Fußballmannschaft fast.
Ja.
Oder?
Nein, nicht fast.
Eine ganze.
11 reicht meines Wissens.
Ja, guck mal, ja, frag mich doch bitte nicht mit Fußball.
Ja, hatten wir jetzt so, unsere Fußballmannschaften waren dann trotzdem kleiner, weil manche meiner Geschwister nicht so gern Sport gemacht haben. Obwohl das auch eine Sportschule war, hat dem österreichischen Staat gehört, dieses Schloss. Und es war eine Bundessportschule. Aber das hat natürlich uns selbst nicht betroffen. Und was man wirklich auch gut machen konnte, war ein Orchester. Also
habt ihr auch
wir haben
musiziert?
Alle, ja, wir haben alle Instrumente gelernt, wir haben musiziert, wir haben auch mehrstimmig gesungen. Meine Mutter war da ziemlich dahinter.
Das heißt, deine Eltern waren da auch musikalisch?
Ja, ja. Die haben eigentlich da auch eine Musikschule ins Leben gerufen. Ende der 50er war das, glaube ich, oder Anfang der 60er. Und damit wir auch alle Instrumente lernen können und so. Und später wurde okay. dann eben die Musikschule draus, die es jetzt auch überall gibt. Ja. Aber anfangs war das so was Initiiertes,
Von deinen Eltern?
Von meinen Eltern und noch einem Volksschuldirektor und so.
Ja, ich meine ganz ehrlich, 14 Kinder, da hat man ja schon jede Menge Schüler als Startpotenzial.
Hat man, genau.
Ja. So. Was hast du denn gespielt?
Naja gut, also ich habe angefangen mit der obligatorischen Blockflöte mit 5. Das war entschieden zu früh. Meine Zwillingsschwester und ich haben eigentlich im ersten Jahr gar nichts drauf gelernt und sind dann beim Konzert, haben wir einen großen Reibach gemacht, weil wir zweistimmig gesungen haben, mit fünfjährig. Und das war ein großer Erfolg. Die anderen Flötenschüler, die wirklich viel besser waren wie wir und so, sind richtig abgestunken. Also es war eigentlich ziemlich unfair, muss ich sagen. aber das war so der Anfang. Ja, wir waren eigentlich auch ein bisschen faul, muss ich sagen. Und dann habe ich Zither gelernt. Mhm. Und da war ich die Einzige in der Familie, die das gespielt hat. Und das hat mich ziemlich stolz gemacht. Und
da gibt's da verschiedene? Oder, also weil ich kenne die Tischzither.
Ja, die Tischzither habe ich auch gelernt. Ja. Es gibt in dem Fall dann auch eine Münchner oder Wiener Stimmung. Aber ja, das ist, will ich jetzt nicht ins Detail gehen.
Aber es wäre ja fast schön gewesen, wenn du die Zither auch mitgebracht hättest.
Ja, okay, da hätte ich dann lieber die singende Säge mitgebracht. nein, ich habe das auch nicht sehr lang gelernt, weil, also 3 Jahre habe ich das nur gelernt, weil die Zitterlehrerin dann weggezogen ist. Und es gab um die Zeit nicht so viele Zitterlehrer.
Und dann ich kenne gar keinen.
Dann habe ich mit Geige, ja gut, das ist natürlich wirklich schon auch ortsmäßig gebunden. Mhm. Ich glaube, im Niederbayerischen und so, überhaupt in Bayern findet man schon auch Zitterlehrer. Da ist die Zither durchaus ein bekanntes Instrument. Naja, und dann habe ich angefangen, Geige zu lernen.
Oh, Geige und ist schön. Ich liebe Geige. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, gell?
Es ist ein, ja, was schwierig war es natürlich jetzt nicht, aber ich habe nicht so früh angefangen wie ein Teil meiner Geschwister und bin jetzt damit auch nur, also ich habe im Orchester immer nur zweite Geige gespielt. Es war aber völlig okay. Also ich habe das sehr gern gespielt, weil ich im Orchester spielen konnte. Das fand ich ein unheimliches Erlebnis, muss ich echt sagen.
Du hast gesagt, dein Papa ist Verwalter gewesen.
Ja.
Deine Mama, was hat die gemacht?
Die war Hausfrau und Mutter.
Ja, stimmt. Ja gut, bei 14 Kindern ist eigentlich die logische Schlussfolgerung. Nee, ich hatte mich gerade nur gefragt, einfach, ob du dann auch in einer künstlerischen Familie schon also groß geworden bist.
Ja, also die von meiner Mutterseite, die Familie hatte eine Musikschule in Bremen. Meine Mutter ist aus Bremen, mein Vater ist aus Wien. Also wir waren da fremd in der Oststeiermark.
Ja.
Sie selbst hat Klavier und Geige gelernt, hat im Bachchor mitgesungen und so. Also sie hat einen ziemlichen Hintergrund gehabt.
Ja, da kam dann von der Mama Seite.
Und letztlich auch der Vater, der konnte auch Klavier spielen, aber der ist dann mehr ins Bildnerische gegangen. Aber auf jeden Fall waren die, also er hat sehr gut gemalt. Aber es war so was Kreatives, war stark da, muss ich sagen.
Ja. Das ist schön. Ja. Und dann hast du dann diesen, also du hast ja dann auch Schauspiel studiert in Graz.
Genau. Ich habe erst in einem musisch-pädagogischen Gymnasium Matura gemacht. Also das heißt, das erzähle ich deshalb, weil es eben da schon sehr musisch zuging. Und wir mussten ein Instrument lernen. Man war im Chor und man hat Theater gespielt und so weiter. Und dann war ich ein Jahr in Amerika.
Oh, wo warst du?
Und in Minnesota.
Einfach so?
Nein, mit dem Stipendium von American Field Service. Und da war ich an einer Senior High School und habe vorgesprochen für ein Musical, dass ich
Was war das für ein Musical?
Guys and Dolls.
Mhm.
Und da habe ich die Sarah.
Sag mir jetzt gar nichts.
Da habe ich die Sarah gespielt. Das ist die weibliche Hauptrolle.
Ja.
Quasi. Es war eine ziemliche Überraschung, dass sie das zuließen. War so eine Frau von der Heilsarmee. Guys and Dolls ist aber immer wieder gespielt worden.
Von wem ist das denn?
So ein Broadway-Musical, Lösser.
Hm. Nee, sagt mir jetzt.
Also auf jeden Fall hat das einen ziemlichen Spaß gemacht und da habe ich dann halt schon auch so richtig angebissen, dass ich gedacht habe, ich will das auch weitermachen und habe, als ich zurückkam, die Aufnahmeprüfung gemacht in Graz.
Aber dann auch wirklich nur rein Schauspiel.
Ja.
Weil ich hätte jetzt eher vermutet, wenn du eben sagst, also oder so jetzt erzählt hast, du kommst jetzt eher aus dieser musischen Richtung und dann in Minnesota ja Musical
ja.
ist ja auch verbunden mit Musik, dass du dann eher auf diese musische Schiene, wie kam das dann, also wieso hast du dich dann nur für also dieses reine Schauspiel entschieden?
Weil ich die Oper, also für mich war das andere ja Oper, ne? Also Musical-Darsteller, okay. Das hatte ich jetzt um die Zeit noch nicht so richtig auf dem Schirm. Ich meine, ich bin schon auch trotzdem vom Land. ja. Und das war mir zu steil. Also die Oper habe ich erst viel später schätzen und lieben gelernt, muss ich sagen. Da war ich schon engagiert in Bielefeld.
Also ja.
Weil die haben da richtig gute Oper gemacht zu der Zeit. Und deshalb war das für mich überhaupt kein Thema.
Also
Sprache war
frisch,
schon.
Ja. Es sollte einfach frischer sein.
Ja, ja. Und Sprache war immer schon, also ich habe ja auch früh geschrieben, wir haben Theater gespielt zu Hause und so. Also das war, ja, das stand nicht zur Frage, dass ich eine Gesangsausbildung mache. Ich wollte singen, aber nicht unbedingt nur.
Mhm. Hast du dann, wo hast du dann vorgesprochen? Hast du dann direkt in Graz vorgesprochen und bist genommen
erst
worden?
Ich habe erst in Wien vorgesprochen, weil die waren mit dem Termin davor im Reinhardt-Seminar. Und bin da sogar in die dritte Runde gekommen, also von 500 auf die letzten 8 quasi.
Aber ja, und das ist eine Nummer.
Aber da wurde mir dann halt gesagt, naja, das war von vornherein klar, dass sie mich nicht unbedingt nehmen können, weil sie haben eigentlich schon genug Frauen.
Ja, das ist ja oft ein Problem, ne?
Ja, genau.
Frauenüberhang und dann…
Ja, und dann war es so, dass eigentlich war ich ein bisschen, ja, konsterniert von dieser ganzen… Veranstaltung dieses Vorsprechens, dass man nur eine Nummer war und so weiter und so fort.
Verstehe.
Das war auch, ja, das war eine richtig anstrengende Woche eigentlich auch. Und am Tag darauf, also nachdem das abgeschlossen war oder 2 Tage später, ging es in Graz los mit der Aufnahmeprüfung. Und ganz ehrlich, wenn das nicht so direkt hintereinander gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich von vornherein gesagt, nee, dann mache ich das nicht. Dann hätte ich
ja, also jetzt lass mich da nochmal ganz kurz ein bisschen näher drauf eingehen.
Ja.
Also es ist ja so, wenn man Schauspiel studieren möchte, dann macht man diese Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule.
Ja.
Da gibt es ja dann auch den Unterschied, ne, zwischen staatliche Schauspielschulen und private, die dann eben kosten. Wobei ja dann oft immer so die Diskussion ist, gehst du auf eine private, hast du weniger Chancen, dann am Theater selbst genommen zu werden, ja. Weil sozusagen jeder sich leisten kann.
Nee, eigentlich, weil die Ausbildung nicht so umfangreich ist. Also und vor allen Dingen, es fehlt auch ein bisschen Ensembleunterricht. Oft. Mhm. Nicht immer. Es gibt auch gute Privatschulen, aber für mich kam tatsächlich nur eine staatliche in Frage. Also für mich kam auch nur eine staatliche, ich habe ein Stipendium gebraucht. Das ist jetzt das, was ich da meine mit Stipendium, ist eher so vergleichbar mit BAföG, aber
ja.
In Österreich, ja. Nur wir haben halt Stipendium dazu gesagt. Aber ich musste es auch nicht zurückbezahlen, also insofern war es ein Stipendium. Sonst hätte ich nicht studieren können. Und da war klar, entweder Wien, Graz oder Salzburg.
Okay, also mehr. Auch du wolltest dann auch in Österreich da bleiben?
Das war quasi für mich die Voraussetzung. Sicher wäre es anders auch gegangen, aber das hatte ich nicht im Kopf, dass man da noch etliche Sachen ansuchen kann oder so.
Ja.
Also für mich im Kopf war eigentlich, wenn ich es auf eine dieser 3 Schulen schaffe, dann ist gut. Und wenn nicht, dann studiere ich Medizin.
Ja, ich wollte gerade fragen, was wäre die Alternative? Medizin?
Dann hätte ich Medizin studiert.
Ach, Wahnsinn.
Und was war, oder dann habe ich auch noch so Aufnahmeprüfungen in Wien, habe ich auch noch gemacht an der Sportuni, weil ich quasi dann gleichzeitig da Jazzdance und das alles mitnehmen wollte, wenn ich in Wien genommen worden wäre. Im Grunde habe ich ja auch gedacht, ich werde genommen. Ne? Also, ich bin schon hingegangen
ja,
mit
gut,
dem. Mit
aber
der,
das muss man ja,
ja
auch.
Ja, natürlich.
Oder?
Ich bin schon hingegangen damit, dass die mich nehmen werden. Aber, und es war ja auch knapp. Es war ja wirklich knapp. Aber ich glaube, im Endeffekt war es für mich gut, dass ich in Graz gelandet bin, weil es ein bisschen ruhiger dazu geht, die ganze Professorenbesetzung ein bisschen anders ist, ein bisschen stabiler ist das alles da. Und es war für mich eigentlich die richtige Schule.
Ja, du hast jetzt eben auch gesagt, dass es anstrengend war diese Woche, ne, mit dieser Aufnahmeprüfung. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie läuft so eine Aufnahmeprüfung oder ja, diese Runden, wie laufen die ab? Was muss man denn da tun? Was muss man da leisten?
Also was man tun muss, das ist nicht anstrengend. Man muss einfach vorbereiten. Damals, ich weiß ja nicht, das ist ja wirklich jetzt schon einige Jahre her. Ja. Das war 1979, dass ich das gemacht habe. Dass man drei Rollen vorspricht, einen aus dem Klassischen, einen ein bisschen moderner. Und ich habe auch was gesungen.
Aus dem was heißt gesungen?
Aus dem Jahrmarktsfest zu Blundersweilern habe ich dieses etwas doppelzüngige Lied gesungen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich da überall irgendwie Aufsehen erregt habe. das selbst ist jetzt nicht so tragisch, finde ich. Da geht man halt auf die Bühne und die schauen zu und man macht das. Was ich wirklich ein bisschen speziell fand, war, dass man nicht beim Namen genannt wurde. Also in Wien, in Graz war das nicht mehr so. Graz haben die
Nummern dann.
Klar, die haben Nummern. Ich war eine Nummer. Und dann hast du halt auch mitgekriegt, dass die alle irgendwie schon wen gekannt haben. Also nicht alle, aber für mein Gefühl war das so, dass die alle schon mit irgendwelchen Profs da zu tun hatten. Und
so ein eingeschworenes.
Das, so ein bisschen, wo ich gedacht habe, boah, da habe ich ja überhaupt keine Chance, weil das ich kenne ja niemanden so auf die. Oder manche haben auch schon Statisterie im Theater gemacht und so. Das habe ich natürlich alles nicht, weil ich ja vom Land gekommen bin. Also das wäre so gar nicht drin gewesen. Das fand ich mehr. Dieses viele Reden und dieses viele, wo man merkt, die spielen eigentlich außerhalb der Bühne auch schon gewisse Rollen.
Mhm.
Und wo ich natürlich sofort gedacht habe, ja, das weiß ich ja gar nicht, was ich da jetzt, wie ich mich präsentieren soll.
Ja, so, also es ging dann so ein bisschen auf die Psyche. Also,
genau.
Ja.
Es hat mir so, das Selbstvertrauen ist so ein bisschen, das kam dann wieder, als ich gemerkt habe, okay, die wollen noch mehr sehen, die wollen mit mir arbeiten und so. Das war dann schon okay. Aber am Anfang echt diese wirklich vielen Leute und auch
wahrscheinlich auch, weil es eine neue Situation war, weil du diese Prüfungssituation auch so überhaupt nicht kanntest.
Nee, genau. Ne? Genau. Ja, und das war im Studium dann natürlich schon ganz anders.
Ja, Graz hat dich dann genommen.
Graz, also das ist die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Mittlerweile ist es eine Kunstuniversität. Die haben mich genommen. Und wir waren dann am Anfang 18 Leute, also.
Ach, so viel.
Das war relativ viel, ja. Wobei 8 davon haben das Studium beendet. Also, es sind dann schon auch viele auf der Strecke geblieben, aber für mich war das trotzdem nicht viel. 18 Leute.
Ja, klar, wenn man jetzt überlegt, so ein Medizinstudiengang, wie viele sitzen da drin? 600 Leute in einem Semester?
Genau. Und deswegen war das überschaubar und man hat sehr viel miteinander zu tun gehabt.
Ja, es ist ja letztendlich so, ne, dass wenn man dieses Schauspielstudium aufnimmt, dass eigentlich, also korrigier mich, wenn ich falsch liege, die Leute so ausgewählt werden, dass sie ein Ensemble miteinander bilden.
Ja, das war in dem Fall gar nicht so mal so stark, muss ich sagen, was auch gut ist, weil natürlich, man spielt schon irgendwie was, aber man kann ja immer Stücke danach suchen. Das ist in Wien ärger als in Graz. Aber es ist auf jeden Fall, sie sollen ein bisschen zusammenpassen. Und es ist klar, das Studium selbst ist ein unheimlich praktisch orientiertes Studium. Also wir haben schon auch ein paar Literatur hatten wir und dann so Vertragskunde und Kostümkunde und so. Aber das waren ganz wenige theoretische Fächer. Der Rest war praktisch, praktisch, praktisch.
Ja, wie kann man sich das denn vorstellen? Also weißt, wenn man jetzt einfach nur so dieses Otto-Normal-Studium kennt, wo man dann eben in die Uni fährt, Vorlesungen besucht und dann zu Hause oder sich in die Bib setzt und dann büffelt.
Ja.
Wie ist denn so der Tagesablauf?
Ja, du bist eigentlich, es ist letztlich, was das angeht, schon noch auch ein relativ schulischer Betrieb, insofern als du kommst früh, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, gell? Aber wir haben immer um 8 Uhr Atemgymnastik gehabt. und dann manchmal danach auch Phonetik. Und so hat sich das dann durchgesetzt, dass du eigentlich am Tag hast du mindestens 3 dieser Veranstaltungen gehabt. Entweder Atemgymnastik immer, dann hast du Technik des Ausdrucks oder Fechten, oder Chansongesang oder also was Ensemble, Improvisieren. Mhm. Also diese ganzen Fächer eben, ich glaube, dass die jetzt schon auch ein bisschen anders sind. Also ich glaube nicht, dass es noch Technik des Ausdrucks gibt.
Was hat man da gemacht in Technik des Ausdrucks?
Ja, da hast du, eigentlich kann ich dir gar nicht sagen, was man da gemacht hat. Nein, da hatten wir einen Operettensänger als Lehrer und der hat halt also, wie man sich benimmt, wie man sich hält, Spielbein, Standbein, wie man sich öffnet zur Bühne hin und so. Manche Sachen, wo du denkst, boah, das ist ja total veraltet, das braucht man ja nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es später auf der Bühne war das gut, dass ich dieses Fach gehabt habe, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich das jetzt gar nicht lösen kann, dann kommt Technik des Ausdrucks. So, weißt du, so. Wie hältst du Spannung? Wie bist du präsent?
Wie bist du präsent?
War natürlich wirklich schon so, die Sonne geht auf. Also das war so wirklich, es war sehr, sehr altbacken, was der Herr mit uns gemacht hat. Und wir waren auch nicht immer sehr nett zu ihm. Wir haben ihn auch des Öfteren ein bisschen ausgelacht, muss ich sagen. Aber
führt das ja dann doch am Ende.
Aber es war, das war so ein. Und später ist der dann ersetzt worden von einer Tanzlehrerin. Warum das so war, weiß ich gar nicht genau. Ich glaube einfach, dass der zu alt geworden ist. Und die hat mit uns wirklich nur Körperarbeit gemacht.
Ja.
Und da ging es sehr stark um Präsenz, schaffe ich es, dass der ganze Körper präsent ist, auch wenn ich nur
ich
da stehe.
Ja, ich finde das spannend, ne, so. Weil ich glaube, viele denken ja immer so, Schauspieler, die haben so eine Präsenz oder insgesamt Künstler, so eine Aura um sich, aber dass das tatsächlich auch was ist, was man letztendlich mit Werkzeugen lernen kann.
Das kann man lernen, ja, das kann man lernen. Und das, das harte Schule war das. Das war eine Brasilianerin, die hat auch so richtig... Und wir haben uns dann auch gegenseitig beurteilt und so, aber das war stark.
Das, hast du mir da eine Übung? Wie wird man denn präsent?
Jetzt nicht hier, komm.
Ja, komm.
Na, mit Atem natürlich ganz Atem. Stark. Und dann gibt es auch so bestimmte Typen, die einen schaffen eine Konzentration, indem sie wirklich nur auf einen Punkt sich konzentrieren, die anderen, indem sie das abwandern und so. Also es gibt gibt quasi einen solaren und einen lunaren Typ und die Typen können das unterschiedlich aufbauen mit dem Atem. Die einen können die Fersen in den Boden stemmen. Das sind ja Dinge, die du nicht siehst, ja?
Ja, ja.
Und wo sich das dann so plötzlich aufbaut.
Ich sehe schon, wir machen da mal eine Sonderpodcast-Folge. Wie lerne ich präsent zu sein? Ja, ich meine, das können ja sicher ganz viele Leute brauchen. Also ist ja auch im Berufsleben.
Wende das an bei meinen Workshops, wenn ich Körper, Atem, Stimme, Präsenz. Das ist so eine Workshop-Reihe, die ich habe, wo ich das quasi verbinde, mit spielerischem Ding präsent zu sein, aber das sind keine Schauspieler, die ich da unterrichte.
Ja, ich wollte gerade fragen, was sind das für Workshops,
so
machst du die?
Studenten sind das unterschiedlich, also jetzt an der Neu-Ulmer Hochschule mit Frauen.
Ah, okay.
Und
ist es dann im Rahmen von ihrem Studium oder ist es
im Rahmen von ihrem Studium?
Was machen die für ein Studium dann?
Das kann ich dir gar nicht genau sagen, muss ich dir ehrlich.
Was die halt das hätte mich jetzt interessiert.
Kreuz und quer anbieten da.
Ja, verrückt.
Ja. Und oder ich habe jetzt eben ein Projekt gemacht mit dem Schubert-Gymnasium, das waren 17-Jährige. Da war der Inhalt quasi, dass wir für das Dokumentationszentrum ein Gedenkbuch präsentiert haben im Endeffekt oder beziehungsweise dieses ganze Euthanasie-Projekt, das die 2019 gemacht haben, begleitet haben.
Okay.
Und wie gesagt, ja, das fände ich aber besser, wenn wir da auch wirklich so eigene Wahrnehmungsachtsamkeit Schulungen machen und dass man selbst auch wahrnimmt, wo steht man eigentlich innerhalb dieser ganzen Erinnerung und dieser geschichtlichen, wie kann man Geschichte auch anders lernen?
Das ist interessant.
Nämlich über sich selbst. Das war ein sehr, sehr gutes Projekt. Das habe ich zusammen mit einem Ethiklehrer da gemacht.
Ethiklehrer, ja. Die sind immer so.
Das war ein tolles, echt tolles Projekt. So Dinge, die da lasse ich eben auch immer wieder, Atem ist immer wieder eine.
Ja.
Und die Stimme ist immer wieder ein wichtiges Thema da drin.
Ja, ich glaube, dass
Selbstwahrnehmung eben.
Dass man die Stimme auch oft unterschätzt.
Ja, weil man zu wenig oder man schätzt erst zu spät, wenn man keine mehr hat, dass es wichtig ist.
Ja, ich merke das auch oft bei mir. So wenn ich unausgeglichen bin oder irgendwas nicht stimmt, dann merke ich immer mehr, dass es sich immer auf meine Stimme niederlegt.
Ja.
So, gerade wenn ich dann Texte habe und ich will die vorlesen, wie oft ich mich verhaspel, ist ja eine Katastrophe.
Ja gut,
und
das ist jetzt natürlich noch, das ist mehr Konzentration, ja. Die Stimme selbst, was mit der halt passiert ist, dass sie, geht das, dass ich mir das da aufsetze zwischendurch?
Ja. Deine Brille?
Ja.
Ja.
Man verlässt halt oft gern auch den Stimmsitz, wenn man unsicher wird. Man rutscht hoch mit der Stimme oder sie wird ganz dünn. Und das ist tatsächlich was man von außen zwar auch Leute, die nichts damit zu tun haben, nehmen das wahr, ja. Die nehmen eine hohe Stimme im Bus oder im Zug sofort wahr.
Mhm.
Da passiert sofort was im Körper.
Was passiert da?
So ein leichter Widerstand. Also ich, wenn ich eine ganz viel zu hohe Stimme höre oder so.
So, dann stellen sich einem die Haare auf.
Verspanne ich mich regelrecht. Da muss ich sagen, das ist nicht meine Stimme, das bin nicht ich. Ich habe damit der Figur überhaupt nichts zu tun oder so, ja. Man kann auch da natürlich wirklich Übungen machen, gell?
Also,
ich meine, es ist ja so, du trittst auf später, wenn du fertig bist. Wir sind zwar noch beim Studium, aber ich bin jetzt schon auf der Bühne.
Okay, dann lass uns doch dieses Studium kurz abschließen. Ja, du hast jetzt dein Diplom, oder? Hast du ein Diplom?
Ich habe ein Diplom, ja. Ich bin eigentlich schon früher weg ins Engagement ans Staatstheater in Darmstadt. Dann wurde mir aber gesagt, na, mach auf jeden Fall trotzdem das Diplom, weil das kann man brauchen und so. Ja, so richtig gebraucht habe ich es, glaube ich, mein Lebtag nicht. Aber das ist egal, das ist nicht so wichtig gewesen. Auf jeden Fall habe ich abgeschlossen mit einem Diplom und war zu dem Zeitpunkt aber schon in Darmstadt
engagiert. Ich weiß nicht, wie es damals war, aber also ich habe ja jetzt auch die letzten Jahre in Mainz gewohnt.
Ja.
War oft oder öfter in Darmstadt am Staatstheater. Ein tolles Theater.
Theater. War ja damals auch
ja
ein also bekanntes,
wahnsinnig toll.
Gutes Sprungbrett eigentlich auch.
Mhm.
Ja. Und ein gutes Ensemble damals. Also es ist einer meiner, ich glaube, da denke ich fast am liebsten zurück an diese Zeit. Und zwar nicht nur, weil ich Anfänger war, sondern weil ich da auch gut aufgenommen worden bin. Nicht nur im Sinne von, ja, das ist halt die Anfängerin und sondern auch auf Augenhöhe, wenn man
das ist schön.
Geredet hat.
Das finde ich schön und das ist auch wichtig, ne, dass man sich dann, ja, dass man sich aufgehoben fühlt, vor allem auch in so einem Beruf, wo man sich ja auch sehr öffnen muss.
Ja, oder wo du wirklich von dann richtig weg bist. Ich meine, natürlich, ich war davor auch weg von zu Hause, aber für mich war es eigentlich auch nicht schlecht, dass da an die 5 Österreicher oder was waren.
Waren?
Ja, ich war nicht die einzige Österreicherin, vielleicht waren es sogar mehr. Müsste ich nochmal grob. Und ich habe auch zu denen teilweise noch Kontakt.
Schön.
Also überhaupt auch zu den Schauspielern, da sind leider auch schon einige gestorben. Aber auf jeden Fall war das war ein wichtiger, guter Anfang.
Wie viele Jahre warst du in Darmstadt?
3.
3.
Das ist jetzt für heutige Begriffe nicht so wahnsinnig lang, weil heute bleiben die Anfänger meistens ein bisschen länger an den Theatern. Aber das ist eh suboptimal, muss man sagen. Ich bin halt dann so lange geblieben, bis es einen Intendantenwechsel gab und dann ist auch die ganze Gruppe hat sich dann
geändert. Ja, das heißt,
geändert.
Wenn der Chef geht, dann bin geht ich wieder, auch auf das Ensemble mit.
Ja. Wobei, ich bin dann mit niemandem mitgegangen oder so. Ich bin halt vorsprechen gegangen und war dann auch schnell in Bielefeld. Also vorgesprochen habe ich eigentlich sehr selten in meinem Theaterleben. Und bin in Bielefeld auch nicht lang geblieben, sondern da hat mich dann tatsächlich den ich noch von Darmstadt kannte, mit nach Kiel geholt. Und dann bin ich 6 Jahre in Kiel gewesen.
Okay, also Graz, Darmstadt,
ja.
Bielefeld, Kiel.
Kiel, genau.
Und wann ging es dann nach Ulm für dich?
Dann ging es erst noch einmal nach Berlin, dann ging es nach Heidelberg, also wobei ich in Heidelberg nicht mehr fest gespielt habe, sondern mein Mann ist ja Theaterintendant gewesen, übrigens auch in Ulm.
Das stimmt, ja.
Ja. Und der war da Intendant und ich habe damals in der freien Szene gearbeitet.
In Heidelberg? In,
mehr in Mannheim und Umgebung, also so tatsächlich weniger in Heidelberg selbst. Und auch wieder so mit Aussteiger in Österreich, weil ich da so ein paar Stellen hatte, wo ich die Sachen aufführen konnte. Habe auch zu der Zeit meinen ersten Roman rausgebracht.
Ach schon?
Ja, der erste Roman ist 2000 rausgekommen. Also den habe ich mit 1998 fertig geschrieben gehabt.
Ach guck, 1998, da ist meine kleine Schwester geboren.
Oh. Ja, das ist schon einige Zeit her und also den habe ich quasi geschrieben, als meine Kinder klein waren, ja.
Mhm.
Und letztlich glaube ich, dass ich überhaupt die Disziplin dafür, einen Roman zu schreiben, nur deshalb aufbringen konnte, weil ich gewusst habe, wenn ich jetzt nicht in der Nacht schreibe, dann wird das nie was.
Ja, also das ist jetzt, guck mal, das ist jetzt verrückt, weil ich dachte ja immer so, es ist eher so eine chronologische Reihenfolge gewesen. Du bist Schauspielerin gewesen und danach bist du Autorin geworden, aber nee, es hat schon parallel
angefangen. Ja, es hat schon längst Parallelen gegeben. Ich habe das erste Mal, dass ich veröffentlicht habe, war übrigens in englischer Sprache in Amerika, weil ich da Creative Writing mitgemacht habe. Und da seitdem, eigentlich so ab, ich würde sagen, für mich, dass es für mich wichtig und notwendig war, ab dem 16. Lebensjahr habe ich geschrieben. Da war das natürlich noch nicht so, dass ich gesagt habe, ich werde dann irgendwann einen Roman schreiben oder so. Also das war noch weit entfernt davon. Aber das kam dann relativ schnell nach Amerika, dass ich gemerkt habe, aha, das Schreiben ist auch eine Disziplinsache. Das ist nicht nur...
Ja, also ich finde das ja immer sehr faszinierend. Menschen, die schreiben. Ich finde das toll, aber ich glaube, ich könnte das nicht. Also auch, ich finde das so faszinierend. Ich habe ja jetzt dein Buch hier. Wie viele Seiten hat es denn? Das Neue. Ich guck mal nach.
268 oder so.
Tatsächlich, 268 Seiten. Wo ich mir immer denke, Wahnsinn, wie kann man denn so viele Seiten füllen? Weißt du, das ist dann auch immer so detaillierte Sätze, wo man, also so diese bildreiche Sprache, wo man sich wirklich vorstellen kann, wo so dieser innere Film im Kopf vor sich geht, finde ich spannend, faszinierend, aber ich glaube, ich könnte das gar nicht. Ich wäre da viel zu faul.
Ja, vielleicht eben, du wärst zu faul, aber ich glaube, wenn man der Sprache mächtig ist, glaube ich, ist Schreiben ähnlich wie Singen oder so. Es kann im Grunde jeder. Man kann es natürlich
singen.
Besser.
Das sagen auch immer alle, die singen können. Ich habe es versucht. Der Benjamin Künzel leitet ja eigentlich immer noch, glaube ich, den Jugendclub Musiktheater. Und dann meinte er auch immer, ja, jeder kann singen. Ja, Pustekuchen, ich habe es nie hingekriegt. Ich weiß gar nicht, 3 Jahre habe ich, glaube ich, mitgemacht. Und
aber jetzt wirklich, man muss das unterscheiden, ob man schreiben will, literarisch schreiben will, für die Öffentlichkeit schreiben will, das sind ja wirklich Unterschiede. Oder ob man Tagebuch schreibt. Ja, ich habe mein Leben lang eigentlich Tagebuch geschrieben.
Finde ich auch faszinierend.
Auch das ist schon was, also dazu muss man ja im Grunde nicht irgendwie schreiben gelernt haben oder so. Man schreibt einfach. Man schreibt drauf los und irgendwann kriegst du dann...
Weißt du, diese Disziplin, da jeden Tag dich... Wie ist das mit dem Tagebuch? Stelle ich mir das jetzt einfach nur so vor, weil ich denke, es muss so sein. Oder schreibt man jeden Tag ins Tagebuch oder einfach nur, weil man Lust hat?
Also ich habe es relativ regelmäßig, ich habe dann mal 10 Jahre ausgesetzt, aber sonst habe ich es regelmäßig gemacht. Ich habe nämlich angefangen, ganz konsequent Tagebuch zu führen, als ich Stanislavski gelesen habe in der Schauspielschule.
Mhm.
Und der hat gesagt, man kann das emotionale Gedächtnis damit schulen, indem er wirklich den Tag so ganz aufdröselt. Was habe ich heute lange Zähne geputzt? Habe ich kurz Zähne geputzt? Wie habe ich mich dabei gefühlt? Ich war einkaufen, wenn ich dann irgendwie wem begegnet bin. der mich verärgert hat. Wie war das Gefühl? Also indem ich auch die Gefühle beschreibe, ja.
Okay, und was bringt das dann?
Das bringt, dass du später solche Gefühle viel besser abrufen kannst, weil dir klar wird, was passiert. Also es ist wirklich eine Schulung des emotionalen Gedächtnisses. Ja? Du hast ein Gedächtnis, das auch emotional ist, das heißt, hat jeder, wo er sich erinnern kann, was er gefühlt hat zu dem und dem Zeitpunkt. Und hier ist es wirklich sowas, also das geht dann detailliert davor. Ich kann mich auch an viel größere Kleinigkeiten erinnern, als einer, der sich da nicht dafür interessiert. Ja?
Aber ich finde, dann sollten das wirklich auch nur Menschen machen, die Schauspiel studieren. Weil ich glaube, sonst führt das dazu, dass es zu viele Menschen gibt, die einem zu viel irgendwann vorspielen, weil sie wissen, wie sie in irgendwelchen Situationen wann wie reagiert haben. Und dann muss man sich sehr in Acht nehmen.
Da hast du wahrscheinlich nicht ganz Unrecht. Wobei, also so habe ich es ja eigentlich nie eingesetzt. Ich habe aber tatsächlich das emotionale Gedächtnis oft brauchen können beim Schauspielen. Mhm. Und dann war das so, das habe ich ein Jahr wirklich ganz konsequent gemacht. Da habe ich 7 Bücher geschrieben oder was. Dann habe ich dann das hat natürlich auch jetzt nicht Zeit verschlungen, ja. Dann habe ich das bleiben gelassen, weil ich gedacht habe, so okay, meine Schulung ist jetzt hiermit beendet. Es hatte auch zur Folge, dass ich einfach keine Gedichte mehr geschrieben habe oder sowas, dass ich nicht mehr.
Weil du dich darauf so fokussiert hast.
Ja, und weil das halt wirklich auch Zeit geschluckt hat. Und dann bin ich aber trotzdem dran geblieben. Ja, dann war eben große Liebe und so. Also dann habe ich das dafür gebraucht, weil ich irgendwie mich auch ein bisschen damit therapiert habe. Und
ja, ich wollte gerade fragen, hat es dann auch geholfen?
Therapie? Ja, ich finde schon, dass es geholfen hat. Es hat zumindest, also es hat natürlich oft Dinge nicht gelöst, aber du hast halt in Ruhe drüber nachgedacht. Das bringt ja schon oft was. Wenn du keinen Gesprächspartner hast, dass du dann eben ein Buch als Gesprächspartner hast, das ist schon, oder sich irgendwie klar werden, was ist da eigentlich bei mir abgelaufen und warum ist das abgelaufen, da muss man sich ja auch oft Zeit nehmen. Das kann man ja nicht einfach
da
so.
Da hast du recht, ja. Vielleicht also probiere ich es mal.
So für die Reflexion, auch für die Selbstreflexion ist das eine ganz wichtige Übung für mich gewesen, ganz sicher. Das war gut. Und später war es eben dann, als ich meine Kinder bekommen habe, dass ich auch unbedingt aufschreiben wollte, was die als Erster gesagt, getan haben. Die waren dann als kleine Kinder auch sehr originell. Und ich bin so froh, dass ich das alles aufgeschrieben habe, weil das hätte ich mir nicht gemerkt.
Das ist schön.
Da sind so lustige Sachen dabei und so richtig philosophische Sachen. Und ja, also das hätte ich mir, natürlich die wesentlichsten Sachen merkt man sich, aber ich hätte mir das nicht bei Weitem nicht alles gemerkt. Also das ist, finde ich, ganz schön. Meine Kinder fluchen ein bisschen, weil sie sagen, jetzt müssen sie lernen, meine Schrift zu lesen, die angeblich nicht lesbar ist. Also das verstehe ich ja überhaupt nicht. Aber
du hast es dann alles handschriftlich.
Ja, ja.
Hast nicht überlegt, das mal abzutippen?
Warum? Für wen soll ich das abtippen?
Ja, für deine Familie. Die Memoiren der Familie. Nein. Klaus so Schleicher. Wie heißen deine Kinder? Heißen die Schleicher?
Die heißen Klaus.
Die heißen Klaus.
Nein, so wichtig finde ich jetzt nicht, dass mein Leben ist. Aber für mich selbst ist es natürlich beim Schreiben tatsächlich manchmal auch eine Hilfe. Ja, also es
handschriftlich.
Ist, nein, nicht nur handschriftlich. Abgesehen davon, dass man eben sagt, wenn man mit der Hand schreibt, funktioniert das Gehirn anders, als wenn man reintippt.
Ja.
Was ganz sicher so ist. Deswegen schreibe ich immer gemischt.
Habe ich auch schon gehört.
Ja. Nein, ich einfach auch thematisch, weißt, wenn ich bestimmte Dinge beschreibe, hier jetzt der letzte Roman, die Puppenspielerin, ja, diese ganzen Details, was 2003 passiert ist, das habe ich natürlich teilweise aus dem Tagebuch, dass ich weiß, aha, da war der und der Krieg, der hat dann und dann angefangen, das steht bei mir jetzt nicht in aller Breite drin, aber so bestimmte Dinge stehen da drin.
Da hast du dann sozusagen eigentlich schon Recherchearbeit betrieben, also im realen Leben. Genau. Aber was hat dich denn dazu letztendlich bewogen zu schreiben? Insgesamt. Gibt es da so einen Auslöser? Wieso setzt man sich hin? Was ist die Motivation?
Der Auslöser fürs Schreiben ist, glaube ich, bei mir der gleiche wie fürs Theaterspielen. Ich will Geschichten erzählen. Das ist, und da ist in mir so eine große Notwendigkeit. Also das ist so richtig, das muss raus.
Und wo kommen die Geschichten dann her?
Und die kommen sehr stark aus meinem Inneren, aber auch eben auch aus dieser ganzen Kindheit. Das war eine ziemlich reiche Kindheit, die ich hatte, in jeder Hinsicht.
Also ist es dann viel aus deinem eigenen Leben?
Es ist schon viel Biografisches auch, ja.
Okay.
Also so, aber das ist nicht bei jedem gleich, gell?
Also, nee, deshalb frage ich dich explizit, weil es ist ja bei jedem anders.
Ja,
und mich hat jetzt eben wirklich interessiert, was dich dazu bewegt hat oder immer noch bewegt zu schreiben. Dein neuester Roman, Die Puppenspielerin, hast du jetzt gerade schon angesprochen. Mhm. Um was geht's denn da?
Da geht's um zwei Zwillingsschwestern.
Und du bist auch Zwillingsschwester.
Ich bin auch eine Zwillingsschwester, ja. Und die sehr nah sind, eine sehr enge Kindheit auch verbracht haben und in ihrem weiteren Leben, die sind Anfang 40, also 43 sind sie genau, und haben schon jeder eine eigene Familie und auch ein Kind, und führen das aber fort, dass sie einmal im Sommer ein Puppenspiel aufführen.
Mhm.
In der Gemeinde von der einen Zwillingsschwester. Die eine Zwillingsschwester baut die Puppen und die andere schreibt ein Stück dafür. Und dann führen sie das gemeinsam auf und die Familie richtet sich auch danach. Also das ist schon so eine Tradition eigentlich. Das ist kein nichts, wovon sie wirklich leben müssen. Ja, also die haben alle beide einen Beruf, aber sie verdienen damit auch ein bisschen Geld und es ist halt auch die Möglichkeit, weiter zusammen kreativ zu sein. Und dann wird eine von den Zwillingsschwestern krank. Und ich kann eigentlich schon so viel drüber reden, dass ich sage, es ist quasi die letzten 3 Monate der einen Zwillingsschwester,
mhm,
und wie die andere das begleitet. Im Grunde ist es ein Buch über das Sterben, sehr mit Leben gefüllt. Ganz stark mit Leben gefüllt von allen Seiten. Und was mir ziemlich wichtig dran ist, es ist von der Perspektive der Angehörigen und nicht von der Perspektive dessen, der krank ist.
Mhm.
Also es gibt ja viele, also die hat Lupus erythematotus und später Krebs und also, oder später wird Krebs diagnostiziert, und solche Bücher gibt's ja relativ viele, dass Krebspatienten ihre letzten Monate, Jahre oder was beschreiben. Was mir immer gefehlt hat, ist, es ist so, also Bücher, die andere Position beschreiben, die eine Hilflosigkeit beschreiben, diese ganzen Zustände beschreiben. Das ist auch gar nicht so einfach. Also wenn man ein Buch nur so schreibt, ist klar, dann will das ja auch keiner lesen. Also man muss das schon in eine Form bringen, dass das auch wirklich was ist, wo einerseits die es lesen, auch was anfangen können damit und andererseits aber diese Geschichte auch weitergeht, ja, und schlüssig bleibt. Und mir ging es tatsächlich um diesen Angehörigen und dann noch näher den Geschwister, die Geschwister, wie die umgehen, wenn einer ihrer Geschwister stirbt.
Hast du dann da auch einen persönlichen Bezug dazu?
Ja, ich habe also aber überhaupt in den letzten 25 Jahren sehr viel Erfahrung mit Tod. Das hat sicher auch damit zu tun, dass ich halt wahnsinnig viele Leute kenne und dass die Familie so groß ist und so weiter. Also das ist irgendwie so gekommen. Und mir ist aber dann eben auch auf dem Weg untergekommen, dass also unheimlich viele Leute, wenn Bruder oder Schwester gestorben ist, gesagt haben, naja, ich bin da überhaupt nicht vorgekommen, weil da war ja noch ein Kind da war noch eine Ehefrau da waren noch die Eltern da und die Geschwister, mit denen man fast am längsten zu tun hat und die einen, sage ich im besten Fall, das ist natürlich nicht immer so, es gibt ja auch Geschwister, die sich nicht verstehen, aber sagen wir, wenn das in einem gute Geschwisterschaft ist, dann sind die Geschwister ja eigentlich die dich fast am besten kennen.
Mhm.
Ja, und die finden dann oft nicht statt. Und das war mir wichtig, das mal so zu erzählen, dass die stattfinden. Und es ist auch jedes Mal ein neuer Prozess zu akzeptieren, dass das Sterben zum Leben gehört. dass das wirklich zusammengehört. Ja, das sind ja oft nur so Sprüche, weißt, wo du so sagst, was ich ja hier, die Zeit heilt alle Wunden und so, ne? Und dann gibt's die Leute, die sagen, ach, die Zeit heilt überhaupt nichts, die Zeit ist scheiße, so nur ein Konstrukt, so auf die Art. Aber das sind eben diese, das dann zu erfahren, ja, dass das auch eine Wahrheit in sich birgt. Also ob die Zeit alle Wunden heilt, weiß ich jetzt nicht, aber dass das Sterben zum Leben gehört, dass das, und du kriegst es überall in der Natur mit, einerseits, aber andererseits, wenn du selber Menschen verlierst, dann haderst du damit.
Ja, ich glaube auch, dass zwar, also man sagt, also ich meine, jeder kennt das, diesen Spruch so, dass der Tod gehört zum Leben dazu. Und man ist ja eigentlich jeden Tag wirklich, es wird man ja überflutet mit Tod. Also man muss ja nur den Fernseher anmachen und es stirbt jeden Tag jemand im Tatort oder was auch immer wo. Aber es ist auch eine ganz andere Form des Todes, ne? Weil es ist so abgeklärt.
Es geht einem nichts an.
Nee, es geht einem nichts an, es ist so normal, aber es hat nichts mit dem Gefühl des wirklichen Verlustes zu tun, der dich eben erst ereilt oder den du erst begreifst, wenn es dich selbst betrifft.
So ist es,
und dann ist das Thema Tod aber doch in unserer Gesellschaft so tabuisiert, dass du damit irgendwie alleine dastehst und nicht damit umgehen kannst. Weil der Tod eben in der Gesellschaft gar keinen Platz hat, weil er wird so verdrängt.
Ja, wenn du nicht wirklich Leute hast, die auch da sind und die miteinander kommunizieren, eben. Also das ist, man kann das auch im Nachhinein noch machen.
Ja, ich glaube, es gibt auch viele Leute, die nicht eben kommunizieren möchten darüber, weil sie Angst davor haben.
Ja, ja. Das glaube ich auch. Man sagt immer, das thematisiere ich übrigens alles in diesem Buch. Also tatsächlich, also es ist schon auch viel, das ist eine geballte Ladung, die da kommt, aber dann kommt halt auch immer wieder viel Kindheit und viele lustige Episoden und so, und auch was ich immer so Gott sei Dank erlebt habe, ist, wenn in meiner näheren Umgebung die Leute sehr schwer krank waren, dass sie eigentlich zum Großteil den Humor bewahrt haben. Sehr Humor, und das hilft natürlich auch wahnwitzig. Es hilft allen, ja, dass so eine bestimmte Entspannung dazu da ist und nicht immer nur so ein absolutes Erstarren. Weil Erstarren tut man eh früh genug.
Aber also jetzt mal so als grundsätzliche Frage zum Buch. Würdest du, wenn du jetzt sagst, da kommt dann schon oft so eine geballte Ladung, würdest du das Buch Menschen empfehlen, die sich gerade in einer Trauersituation befinden? Oder ist es dann eher zu krass?
Nein, ich glaube, ich würde es mittlerweile empfehlen. Also ich habe mehrere Situationen jetzt schon erlebt, wirklich auch wildfremde Leute dabei, die mit ihrer Situation gekommen sind und gesagt haben, sie haben sich überlegt, eben auch mit Krebs oder gerade einen Krebstoten gehabt in der Familie oder so, oder selbst Krebs gehabt. Und sie haben sich echt noch überlegt, und sollen sie wirklich? Und als sie es dann gelesen haben, waren sie wahnsinnig froh, weil es war eine große Hilfestellung.
Okay.
Das ist jetzt nicht unbedingt so, also von vornherein, natürlich ist es, wenn ich Geschichten schreibe, will ich schon, dass Leute andocken und ihre Geschichten mit, also dass sie in ihre Welt reinkommen. Mhm. Ja, genau, das ist natürlich das Beste, was einem passieren kann. Aber weiß man nicht, ob das aufgeht oder nicht aufgeht. Viele haben auf jeden Fall so reagiert, dass sie wirklich gesagt haben, das war fast so, als würde man ein Schicksal teilen.
Okay.
Also so. Und man kennt das ja auch selbst, wenn man in einer Situation ist, die ausweglos erscheint, und dann kriegt man plötzlich mit, oh, es geht aber sehr vielen anderen auch so. Ja, die haben jetzt auch davor Angst.
Ja, ich glaube, das kann auch helfen.
Das kann ziemlich helfen, dass man nur allein weiß, also ich kann es beim Beziehungsknatsch zum Beispiel, wenn du dann dich mit der Freundin unterhältst und sagst, und dann hat er das und das und das gemacht oder so, und dann kommt es, ja, das kenne ich von meinem auch, und schon ist die Sache viel leichter zu nehmen, ja?
Ja.
Wenn man wirklich merkt, aha, okay, das ist halt so. Und schon ist es auch viel leichter, wieder dem Partner da toleranter zu begegnen. Also mir geht's zumindest so. Aber ich glaube, dass dieses jetzt nicht so was Einseitiges, sondern dass dieses Kommunizieren über bestimmte, man kann es natürlich auch überstrapazieren, man kann auch zu viel reden über Dinge. Man kann einer Sache viel zu viel Energie schenken und dann vereinnahmt werden von so einer schlechten Energie, die alles runterzieht. Das ist völlig klar. Aber man kann eben auch was teilen und sagen, in dem Fall, ja, es ist völlig okay, dass man hilflos ist in solchen Situationen.
Mhm. Möchtest du mit uns was teilen?
Ja, schon das teilen. Also du meinst, ob ich das lesen möchte?
Ja. Möchtest du was teilen? Ich fände das schön.
Ich
freue mich da schon die ganze Zeit drauf, ob du uns was vorliest. Und ich möchte auch, dass das alle mal wissen, was ich hier noch so geplant habe. Ich habe die Sibylle nämlich auch, also dich drum gebeten, dass du uns vielleicht eine Weihnachtsgeschichte auch mitbringst.
Genau.
Und wir noch von dir eine Weihnachtsgeschichte später gelesen bekommen. Aber jetzt möchte ich erstmal von der Puppenspielerin etwas hören, wenn du.
Ja, okay. Okay. Warum denke ich schon an ihren Tod? Wäre es nicht besser, die ganze Energie der Hoffnung zuzuschanzen, anstatt dem Geist den Abschied zu gestalten, sich alles auszumalen, wie es sein könnte? Sich an die Zukunft erinnern, sich vor der Zeit mit allem abfinden, als eine Art Vorbereitung und Selbstschutz, schon anfangen zu trauern. Vorauseilende Trauer. Ob es anderen auch so geht? Als wir Halbwaisen wurden, haben wir darüber geredet. Über den Tod, darüber, was man noch angehen würde, wüsste man es davor. Einen Fallschirmsprung zum Beispiel, steil vom Himmel fallen, bis sich der Schirm öffnet und dann schweben und von oben alle unsere Geheimplätze sehen. Und übers Sterben haben wir geredet. Ob es notgedrungen wehtut? Wäre besser, wenn nicht. Dann bräuchte man keine Angst zu haben vor dem Tod. Bei der Großmutter Mitzi hat es wehgetan. Bei ihr hat es lange gedauert. 2 Oberschenkelhalsbrüche, 1 Lungenentzündung, 2 Schlaganfälle. Und immer hat es wehgetan. Aber sie hat gesagt, es tut nicht weh. Das Sterben ist das Blöde am Tod, finden wir. Weil es eben sehr wehtun kann. Das wünscht man keinem. Nach dem Tod eines Elternteils oder eines Ehegatten kann man ein Waisenkind werden oder eine Witwe. Dann sind die Menschen eine Zeit lang lieb zu einem. Und man hat ein paar Freiheiten, die man sonst nicht hat. Man darf vom Esstisch aufstehen, ohne zu fragen. Man ist vom Abwasch und vom Holztragen befreit. Von der Schule ist man nicht befreit, wenn man traurig ist. In der Schule wäre es besser, eine Vollwaise zu sein und keine Halbwaise. Dabei klingt Halbwaise viel besser, finden wir. Eine Halbwaise ist etwas Besonderes. Man kann auch Fragen stellen. Bei einer Vollwaise fragt man gar nicht mehr nach. Senkt nur noch den Kopf und sagt, tut mir leid. Und danach weiß man gar nichts über den Tod. Mit einer Halbwaise ist es leichter, darüber reden. Wenn die Schwester oder der Bruder stirbt, gibt es gar kein spezifisches Wort für die überlebenden Geschwister, fällt mir gerade auf.
Jetzt sind ganz viele Dinge in meinen Kopf gekommen dabei. Ich fand es total schön, was diese Bilder, die es in mir ausgelöst hat mit den Dingen, die man alle noch machen möchte, mit diesem Fallschirmspringen. Ja. Und was ich mir dachte, und ich finde, das betrifft ja nicht nur den Tod, sondern auch jegliche Ausnahmesituation, in der man sich befindet irgendwie. Ja. Sei es jetzt auch Corona, wo man Dinge auf einmal nicht mehr tun darf.
Ja.
Dass man auf einmal, wenn die Zeit knapp wird oder man die Dinge nicht mehr tun kann, auf einmal all diese Dinge einem einfallen und diese Motivation da ist, was man denn noch alles machen möchte.
Genau, ja. Ja, man denkt anders übers Leben nach, ne?
Ja, woran liegt das denn? Was meinst du? Ist man zu träge sonst im normalen Leben? Ist der Alltag zu allumfassend, zu vereinnehmend, als dass man die Dinge, die man wirklich machen möchte, nicht tut, nicht in Angriff nimmt?
Vielleicht. Ja, ich kann es nicht wirklich beantworten. Ich denke, es ist gut, dass es nicht die ganze Zeit so ist. Stell dir vor, du denkst die ganze Zeit, was du alles noch machen möchtest. Und da kommst du ja überhaupt nicht runter.
Ja, das stimmt.
Das ist ja, von daher ist es auch gut, dass Stille mal eintritt oder so. Wie es ja auch gut ist, dass du nicht, also ich finde, dass man in so Situationen, wenn was passiert, ja, auch wieder Corona oder sonst was, ja, dass man plötzlich viel hellhöriger wird und durchlässiger und plötzlich mitkriegt, aha, was machen die Leute um einen herum? Es kann auch das Gegenteil passieren, aber mir passiert sehr oft, dass ich plötzlich alles wahrnehme.
Ja.
In der U-Bahn, überall, ja. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich das jeden
dauerhaft,
Tag mein Leben, das, also das würde mich ja aber schon ganz schön gescheit überfordern.
Das stimmt. Aber ich glaube, dass man sich auch selber viel, also, ja, wie soll ich das sagen, das eigene Leben nicht wichtig genug nimmt. Also, dass man vielleicht Dinge selber vorhat. Ich sag mal, vielleicht die einen wollen, was, wo man sich vornimmt, ich will seit 100 Jahren gefühlt Italienisch lernen und mach's aber einfach nicht. So, und so eine Ausnahmesituation, die bringt einen dann zum Denken und wo man sagt, Italienisch wollte ich noch lernen. Ja, und vielleicht.
Oder ich will's, jetzt brauche ich es auch nicht mehr lernen.
Ja, entweder man kriegt dann noch die Kurve und macht es, oder ist es dann vielleicht die Zeit nicht mehr da, aber warum macht man es im alltäglichen Leben nicht? Weil es ist ja dann auch, also eigentlich ist es doch nur eine Bereicherung für einen selbst. Und warum blockiert man sich selbst denn immer so, dass man die Dinge, die einem wahrscheinlich gut tun würden und einen selber bereichern würden, nicht zulässt ins eigene Leben?
Ja, wobei man, also wenn man davon ausgeht, dass man ein positiver Mensch ist, macht man ja trotzdem sehr viel für sich selbst im Leben und stellt sich drauf ein und ist mit anderen zusammen und es ist auch schön. Ich glaube, irgendwo ist der Mensch natürlich grundsätzlich auch bequem, eine bequeme Natur. Ja, das, und zwar, damit er länger leben kann. Das ist so mein
Du meinst, wenn ich nicht Italienisch lerne, dann lebe ich 5 Jahre länger.
Oh je, das ist jetzt ein Fehlschluss.
Nein, ich verstehe dich schon.
Schau, du musst dich nur in einen Italiener verlieben und dann geht das schon. Weil verlieben ist die beste Motivation, eine Sprache zu lernen.
Ja, also es war jetzt auch nicht von mir aus. Ja, also es war ein allgemeines Beispiel des Italienischlernens.
Nein, aber man wünscht sich ja Dinge und dann merkt man irgendwann, naja, also eigentlich ist der Wunsch doch nicht ganz echt oder so. Und andere, die macht man dann. Da steht man da so dahinter, da sagt man dann. Ich wollte zum Beispiel ja wirklich immer Fallschirm springen und habe mir das dann auch einfach gewünscht, konkret. Ja. Und dann hat mir meine Familie das zum 50er geschenkt und ich weiß noch, mein Stiefsohn hat dann gesagt, aber wir müssen ihr eine Möglichkeit lassen, dass sie auch wieder raus kann aus diesem Wunsch, wenn sie das nicht will, so auf die Art. Sie darf sich dafür auch Massagen gönnen oder so irgendwas. Und ich gesagt, nee, ich will das. Dann habe ich das gemacht, ja.
Und wie war's?
Gott sei Dank, also ich habe das zum Zeitpunkt gemacht. 5 Jahre später hatte ich einen Herzschrittmacher drin und jetzt würde ich das nicht mehr machen können, so einfach. Das war toll. Das war ein irrsinniges Erlebnis. Und zwar nicht das Schweben, weil ich dachte immer, das Schweben wäre so toll, sondern der freie Fall. Das war eine Klarheit im Kopf. Das habe ich nie davor und nie danach erlebt. Das war so eine Minute Klarheit. Es war ja fast eine Minute der freie Fall.
Was bedeutet das, eine Minute Klarheit? Kann man das überhaupt beschreiben?
Man kann es nicht, also so mehr kann ich es eigentlich nicht beschreiben. Aber ich bin danach wochenlang so auf Wolken gewandert. Es hat dann schon auch wieder nachgelassen, aber es war ich habe mich so leicht gefühlt. Nicht diese Menschenschwere gehabt, diese Anziehungskraft so stark. Also es war großartig.
Aber du hast auch keine Höhenangst oder sowas?
Nee, habe ich nicht.
Also weil ich glaube, ich hätte Angst. Also, oder hattest du Angst?
Nein, die hatte ich nicht, weil ich dann schon so aufgeregt war. Es war natürlich schon so, als ich dann mitgekriegt habe, also ich habe einen Tandemsprung natürlich gemacht, keinen allein. Und dann sagte der, dass ich vorne sitze, dass ich mich fallen lassen muss zuerst. Da war ich so schon kurz. Ah ja. Ich dachte so, weißt du, so, wenn ich mit dem zu zweit springe und ich so und so als Zwilling immer zu zweit geht ja alles, funktioniert eh alles und so und ich springe halt einfach mit dem mit. Aber ich musste springen. Und dann war es aber so, dass ich so aufgeregt war und wir kamen höher und höher. Wir sind von 4000, ein bisschen über 4000 abgesprungen, als der Flieger so hoch war. Und dann denkt man an diese Sachen nicht mehr. Dann denkt man nur, jetzt ist es da, jetzt passiert es, jetzt ist der Wahnsinn. Und im Grunde kann man sich ja auch nichts vorstellen davor, was wird es mit einem machen oder so, ja?
Ja. Aber hat es dich beeinflusst dann in deinem weiteren Leben, wenn du sagst, dass du so eine Klarheit hattest, hat es irgendwas in deinem Kopf aufgelöst, wo du auf einmal Dinge wusstest, die dir vorher nicht bewusst waren und die dann dich nachhaltig beeinflusst haben? So, keine Ahnung, wenn man jetzt nicht weiterkommt im Leben oder so in so einer Gabelung ist.
Ich bin ein Individuum, das wichtig ist in der Welt. Sowas ist gekommen irgendwie. Jeder Mensch hat irgendwas, was er dieser Welt bieten kann. Ganz positiv gesehen. Und also das ist nicht von Talenten abhängig oder so. Jeder Mensch hat irgendwas zu geben. Und das war mir so plötzlich so klar. Also jeder Mensch trägt auch Glück in sich einfach.
Ich finde es so schön, weil ich hätte jetzt wirklich nicht damit so gerechnet, dass wir uns über diese Dinge unterhalten und es auch so gut irgendwie zu dieser Weihnachtszeit passt.
Ja, natürlich.
Ja, weil es ist ja auch an Weihnachten letztendlich, also vor allem, ich meine, es sollte das ganze Jahr eigentlich so sein, aber man macht sich ja irgendwie in der Weihnachtszeit mehr Gedanken darüber, ne, über sich selbst vielleicht,
ja,
über andere,
ja.
Gut zu sich und zu anderen zu sein, weil letztendlich setzt ja auch dieses gut zu anderen sein, das gut zu einem selbst sein voraus.
Ja, ja. So, ja, genau, wie die Liebe auch. Man muss sich selbst mögen, um überhaupt liebesfähig zu sein, da hast du schon recht.
Sollen wir gut zu allen anderen sein und ihnen eine Weihnachtsgeschichte schenken?
So, wir sollten vielleicht daneben noch erwähnen, dass die Puppenspielerin in der Edition Klöpfer im Kröner Verlag in Stuttgart erschienen ist. Und dass man sie, darf ich das?
Ja,
dass man sie in jedem Buchladen kriegt.
Ja, natürlich darfst du das.
Ja?
Möchtest du es nochmal erwähnen? Also wenn du sagst, wir sollten es erwähnen, dann erwähne
ja,
es doch
wirklich,
jetzt richtig.
Die Edition Klöpfer ist neu im Verlag Kröner. Also es ist nicht ganz neu, es gibt auch eine Frühjahrsedition und das ist die Herbstedition. Und da sind, also es ist nicht nur mein Buch ein sehr feines, sondern es gibt auch sehr, sehr, sehr viele schöne Bücher da drin. Mhm. Will ich jetzt nicht alle aufzählen, weil sonst
ich finde, das ist auch, also ich habe es ja hier vor mir, du hast es mir ja geschickt.
Ja.
Danke dafür nochmal. Es ist auch ein sehr schönes Buch, finde ich, mit dem Einband hinten. Also es ist sehr wertig auch gebunden.
Es ist sehr schön gemacht auch. Es hat ein sehr schönes Titelcover, also ein Cover. Und
ja, was ist das eigentlich auf dem Cover, Sibylle? Landschaft?
Nein.
Nein?
Das ist, also ich kann es ganz genau sagen.
Ich hätte jetzt gedacht, Berge.
Und es ist der Watzmann, der kleine und der große Watzmann. Und es ist quasi der Blick vom Untersberg, der in dem Roman eine große Rolle spielt.
Mhm.
Vom Untersberg, wenn man so vormarschiert zum Hochthron, kann man auf den Watzmann sehen. Und der Blick ist es. Und das andere, wie das gestaltet ist, sieht man ja, dass das sowas auch von da oben sind so zwei Puppenköpfe. Es hat insgesamt, wenn man schaut, etwas von einer Sanduhr.
Mhm.
Also die Zeit läuft ab. Und es hat auch dieses Zwillingsmäßige.
Ja, doppelt.
Doppelte, genau. Und noch viel mehr, also die Natur, die Gewalt der Natur und so weiter. Aber das würde ich jetzt gar nicht einmal so ins Detail gehen wollen damit, weil ich denke, wenn man das liest und dann immer wieder in der Hand hat, dann weiß jeder noch selbst viel mehr damit anzufangen.
Ja, aber ich finde das interessant.
Ja.
Dass da so viel drinsteckt in diesem Cover.
Da steckt sehr viel drin, ja.
Ja. Toll. Und jetzt eine Weihnachtsgeschichte.
Ja, gut.
Die ist auch von dir.
Die Weihnachtsgeschichte ist auch von mir. Die Weihnachtsgeschichte stammt aus meinem, also die ich jetzt mache. Werden wir sehen, ich weiß ja nicht, für welche du dich dann schlussendlich entscheidest.
Ich nehme alles.
diese Weihnachtsgeschichte jetzt, die stammt aus dem Schneeverbrannten Dorf. Das Schneeverbrannte Dorf ist ein Roman, der 2000 rausgekommen ist und jetzt in der Zweitauflage auch erschienen ist. Also den gibt's wieder. Und der handelt von... Ja, eine Frau kommt zurück in ihren Heimatort nach Österreich und findet da nur noch einen alten Mann und überall in den Küchen stehen Töpfe mit Suppen.
Okay, das ist spannend.
Und die will natürlich auch wissen, was passiert ist. Sie selbst ist auf der Flucht, weil sie aus dem linksradikalen Milieu kommt oder da reingerutscht ist und da wieder raus will. Also sie kann de facto nicht einfach wieder weg von da, weil alle gegangen sind. Bleibt da, arrangiert sich mit dem Mann und dem Leben und ja, das ist so der Urkern des Buchs. Der Mann ist einer, der immer wieder in den Krieg zurückfällt, also der unheimlich viel auch mit dem Krieg sowas wie Kameradschaft und so verbindet. Also der Krieg war auch nicht nur eine schlechte Zeit für ihn, aber schon auch eine schlechte Zeit.
Eine prägende vielleicht.
Eine prägende, genau. Und sie fällt zurück in ihre Kindheit auch ein bisschen. Und daneben passiert landschaftlich was, dass alle vier Jahreszeiten plötzlich gleichzeitig stattfinden, dass dann in dem Ort, merkt man, aha, die Leute sind einfach evakuiert worden, der Strom fällt aus, der Ort wird vergessen. Und es schildert halt das Leben, wie die zwei miteinander klarkommen müssen. Diese Geschichte, die ich also da jetzt rausnehme, das ist jetzt, hat eigentlich, das, der Mann, der da ist, der heißt Brandner, hat mit dem Brandner nichts zu tun. Die Frau hatte eine erste große Liebe in dem Ort und den hat sie halt dann seinerzeit auch verlassen, als sie den Ort einfach so verlassen hat. Und an den denkt sie jetzt, wie das da damals war, so in die Richtung. In 3 Tagen ist Heiliger Abend. Ich schaue mit Thomas die Eisblumen am Fenster an. Jede Blume bringt eine kleine Geschichte in die Welt. Nur Liebende können sie verstehen. Haucht man die Blume an, verschwindet auch die Geschichte für alle anderen Menschen. Bleibt gleichsam das Geheimnis des Liebespaares, sagt er ganz ernst. Dann erzählt er mir grinsend die Geschichte, die wir gerade sehen. Platuček geht einkaufen, und zwar von der Alm hinunter ins Dorf. Er muss 3 Kilo Karotten kaufen für seine Frau, die übrigens Platuča heißt und auch ein Schwein ist. Er geht so dahin, bergab, durchs Grüne, dann fängt es an zu schneien. Platuček erinnert sich, dass er irgendwo gehört hat, wenn Schnee fällt, gibt's Weihnachten und Weihnachten ist wunderschön. Er will seiner Frau nicht nur Karotten, sondern auch eine Überraschung mitnehmen. Er geht zum Gemüsehändler, bittet um 3 Kilo Karotten und ein oder, wenn er hätte, gleich 2 Stück Weihnachten. Der Händler wird stutzig. Weihnachten könne man nicht kaufen. Das kommt jetzt dann. Platuček denkt, vielleicht ist beim Kohlenhändler Weihnachten früher angekommen. Er geht zum Kohlenhändler. Der ist mürrisch und sagt, dass er heuer davon nichts hören will, weil er allein seine Frau vor 2 Wochen gestorben sei. Einfach so. Platuček hat Mitleid. Er geht weiter zum Bäcker. Der grinst. Wer ihm denn das gesagt habe, dass man Weihnachten einfach so kaufen könne? Platuček erzählt vom Schnee und seinen Gedanken. Der Bäcker erklärt ihm geduldig, dass Weihnachten nicht käuflich sei, sondern ein Fest zu einer bestimmten Zeit. Platuček versteht es noch nicht, aber da kommt der nächste Kunde und der Bäcker muss weiter bedienen. Platuček ist traurig, er schultert seine 3 Kilo Karotten und zieht heimwärts. Im Schnee wird Platuček weiß. Und er geht dahin und fängt langsam an zu begreifen, was der Bäcker gemeint haben muss. Da stößt er mit dem Fuß gegen einen Stein und hört gleich darauf ein Aua. Er dreht sich um. Niemand da. Er schaut auf den Boden, hat den Stein vor sich, stupst ihn leicht an. Der piepst Aua. Platuček spricht mit dem Stein. Der Stein sagt, nimm mich mit, ich bin 2 Kilo Weihnachten. Jetzt weiß Platuček alles. In der einen Hand die Karotten, in der anderen 2 Kilo Weihnachten kehrt er zu seiner Frau zurück. Und sie sind glücklich und essen zur Feier des Tages Karottensuppe.
Das ist lustig. Das gefällt mir, Sibylle. Eine schöne, lustige Weihnachtsgeschichte, wenn wir jetzt so viel auch schwere Kost hatten.
Ja. Also die andere wäre natürlich auch eine lustige gewesen, aber es ist eine kürzere als die lausige Generalprobe. Das ist halt auch wirklich für Kinder.
Mir ist egal, wenn du sie auch noch...
Ich lese sie nochmal. Und du kannst ja dann wirklich danach entscheiden, wobei, also ich meine, das ist schon auch für Erwachsene, aber soll ich wirklich?
Mhm.
Okay. Mein Haus ist voll wie überall. Schlafen könnt ihr nur im Stall. Bumm. Die Tür knallt zu. Das scheint Josef und Marie aber gar nicht so sehr zu stören. Sie nicken erleichtert und begeben sich in den mit Strohballen angedeuteten Stall. Jetzt kommt der erste Engel, der die Geburt Jesus verkünden muss. Julia spielt ihn. Bisher lief die Probe ziemlich gut, Gott sei Dank. Es war die vorletzte Krippenspielprobe vor dem großen Auftritt. Die Aufregung wuchs, weil klar war, dass sämtliche Eltern zuschauen werden und dann erst die Nachbarn und die Omas und die Opas. Das war andererseits aber auch das Schöne daran. Eigentlich machte das Einstudieren des Krippenspiels auch schon großen Spaß, nur mit dem Text war es manchmal ein bisschen schwierig. Diese Reime und dann das Auswendiglernen. Julia hatte besonders große Schwierigkeiten damit, weil sie ein bisschen verträumt und mit ihren Gedanken immer gerade nicht da war, wo sie sein sollte. Glücklicherweise hatte sich Frau Heuse, die Lehrerin, eine gute Hilfe ausgedacht. Wenn du nicht weiter weißt, kratz dich einfach am Kopf. Und ich sagte den Text dann ein. Das beruhigte schließlich alle, weil keiner der Mitspieler Julia so eine Blamage wünschte, was wohl daran lag, dass sie klein und zart war und immer gut gelaunt. Außerdem hatte sie wunderschönes, lockiges Haar. Ein Mädchen, das man einfach gern haben musste. Ei, sie kratzt sich schon wieder, stöhnt Konrad leise. Wann wird sie diesen Text endlich können, die Arme? Konrad spielt den dritten Wirt, der Josef und Maria eben in dem Stall verfrachtet hatte. Aber sie spricht weiter, sie kann ihren Text doch, staunt Matthias, einer der Hirten. Warum hat sie sich dann gekratzt? Bevor die beiden eine Antwort darauf fanden, trat schon der Engelchor auf und verkündete jauchzend, dass das Christkind da war. Ein Halleluja erfüllte die ganze Bühne. Es waren viele Engel. Schau mal, kicherte Matthias plötzlich, die kratzen sich jetzt schon am Kopf. Das muss ansteckend sein, grinste Konrad. Ist ja auch ein sehr schwerer Text, ja. Halleluja und Gloria, wirklich sehr schwer, bestätigte Matthias und sein Kichern wurde zu einem wiehernden Lachen, das sehr gut zu hören war, weil die Engel am Ende ihres Liedes brav verstummt waren. Der Auftritt der Hirten hörte man von der Seite zischen und Matthias gesellte sich etwas verspätet zu den anderen Hirten, mit hochrotem Kopf, aber doch froh, dass er seinen Auftritt nicht ganz verschusselt hatte. Die Probe nahm ihren Verlauf. Ohne störende Zwischenfälle, ohne große Textprobleme, obwohl es schien, dass in sich inzwischen gut die Hälfte der Kinder am Kopf kratzten. Wahrscheinlich wollten sie nur sicher sein, dass Frau Heuse sie nicht vergaß, falls sie nun doch ihren Text nicht mehr konnten. Die aber war sehr zufrieden, weil es gar nicht mehr notwendig war, mitzulesen. Sie bedankte sich bei allen für die gelungene Probe und erinnerte noch einmal an den Termin der Generalprobe. Auch Herr Schlaum, den alle Schüler nur kurz schlau nannten, weil er für alles eine Lösung hatte, schärfte allen noch einmal ein, an die Kostüme zu denken. Bei der Generalprobe werden die Scheinwerfer bereits dastehen. Es wird alles so sein wie bei der Aufführung, erinnert er die Kinder. Während diese ihre Sachen packten und die Probe mit dem Mützenspiel beendet wurde. Das Mützenspiel wurde jedes Mal angesagt, wenn die Lehrer mit der Probe zufrieden waren. Dann durften alle ihre Mützen in die Luft werfen, dazu Juhu rufen und sich irgendeine Mütze, die da aus der Luft kam, schnappen. Natürlich gingen die Kinder dann nicht mit der verkehrten Mütze nach Hause, aber es war doch eine ziemlich lustige Angelegenheit, wenn Moritz' Kopf fast unter dem Riesenschlapphut von Florian verschwand und Florian seinerseits mit der kleinen Pudelmütze von Mara rumrannte. So endete jede Probe sehr fröhlich, weil Frau Heuse und Herr Schlaum im Großen und Ganzen eigentlich immer zufrieden waren mit ihren Schützlingen. Die Tage bis zur Generalprobe vergingen recht schnell. Da war ja auch noch so viel zu tun. Die Sterne mussten noch auf die Engelkleider geklebt werden, ein neuer Stab für Josef wurde gesucht, weil der Alte den Sommer nicht überlebt hatte, zwei Hirtenhemden waren noch nicht fertig genäht und so mancher Heiligenschein, dem fehlte ein Klettverschluss. Dann war es soweit. Herr Schlaum hielt es für ein gutes Zeichen, dass keiner der Schüler die Generalprobe vergessen hatte und kein Kind krank war. Da kann ja gar nichts mehr schiefgehen, sagte er lächelnd, während er den Scheinwerfer schon mal anstellte, um zu sehen, ob der sein Licht auch auf den Stall warf, denn da spielten sich die wichtigsten Szenen ab. Warum probieren wir das Stück überhaupt noch? Fragt Benjamin, der das allerkleinste Schaf spielte. Wir waren doch schon perfekt beim letzten Mal. Ja, da hast du eigentlich schon recht, antwortete Frau Häuse und schmunzelte. Eigentlich könnten wir wieder nach Hause gehen. Und mein Licht? Rief Herr Schlaum scheinbar empört. Ihr habt ein Licht, was machen wir mit einem Licht? Überlegte Frau Häuse laut weiter. Ich weiß es, sagte Benjamin, aber er kam nicht dazu, seine Idee zu verkünden. Lautes Geplärre unterbrach ihn. Frau Häuse, Frau Häuse, die Julia hat Läuse, schrie Rosi vom Gang. Das ist nicht wahr, heulte Julia. Doch, ich hab's auch gesehen, rief Lena ganz aufgeregt und Julia wehrte sich lauthals. Dann hast du auch welche. Selber Läuse, rief die Gruppe, die sich um Julia geschart hatte und die Rosi-Gruppe antwortete im Chor. Gar nicht wahr, gar nicht wahr. Es war ein heilloses Durcheinander, bis Frau Häuse einen echten Paukenschlag tat und plötzlich alle vor Schreck verstummten. Also was ist los? Fragte sie betont ruhig. Wer hat von wem die Läuse geklaut? Alle lachten. Das ist gar nicht zum Lachen, weinte Julia nun bitterlich. Rosi hat gesagt, meine Haare müssten ab, weil sie voller Läuse wären. Da ist sie nur neidisch auf die schönen Locken, mischte sich nun Anna ein, weil sie selber keine hat. Das ist nicht wahr, verteidigte sich Rosi. Ich habe die Läuse selbst gesehen. Und ich bei dir, meckerte Konrad, der eher auf Julias Seite war. Das werden wir doch gleich haben, meinte Herr Schlaum ganz gelassen. Ich stelle meine Superscheinwerfer an und dann kontrollieren wir alle Köpfe. Tolle Idee, rief Konrad, der ziemlich sicher war, dass er keine Läuse hatte, weil seine Haare ganz kurz geschoren waren. Ich bin der Erste, sagte er und setzte sich gleich auf den Strohballen im Stall. Frau Häuse guckte ein bisschen überrumpelt, fügte sich dann aber den Anweisungen von Schlau, sie sollte die Köpfe inspizieren. Also gut, alle Kinder zum Läuseappell in den Stall, rief sie laut und deutlich. Konrad wurde ziemlich bald als läusefrei entlassen, aber schon bei Lena änderte sich das Kopfurteil. Das sind tatsächlich Läuse, stöhnte Frau Häuse, und nach stellte sich heraus, dass mehr als die Hälfte der Kinder verlaust waren. Leider auch Julia mit ihrer wunderschönen Lockenpracht. Was tun? So können wir morgen auf keinen Fall spielen, klagte Herr Schlaum. Verlauste Engel, wo gibt's denn sowas? Und das bei der Generalprobe. Ich weiß was, meldete sich nun wieder der kleine Benjamin. Wir holen Konrads Haarschneidemaschine und dann kriegen wir alle so einen Kopf wie er. Nein, schrien die meisten Mädchen entsetzt. Aber sonst können wir das Krippenspiel vergessen, sagt Matthias ganz entschieden. Wir haben auch so eine Maschine zu Hause, rief nun Franziska, ein Engel. Am besten, wir schneiden uns alle die Haare. Nein, brüllte Julia und Rosi wieder aus Leibeskräften und ganz unengelhaft. Stellt euch doch nicht so an, fuhr Benjamin den beiden heldenhaft dazwischen. Die wachsen doch wieder nach. So wurde laut, stark und mit einigen Tränen hin und her diskutiert, bis man sich entschied, dass wirklich allen die Haare geschnitten wurden, und zwar gleich mitten im Scheinwerferlicht. Das war eine ganz besondere Generalprobe. Noch heute reden die Leute von diesem Krippenspiel. Das war doch damals, als alle Kinder kurzgeschoren waren, sagten sie. Ach, war das schön. Und Anna, die Maria spielte, lächelte nur. Sie musste an ihre Echthaarpuppe denken, die als Jesuskind fungiert und die beinahe nicht mitspielen hätte dürfen, weil ihre Mama fast vergessen hatte, sie aus der Tiefkühltruhe zu holen. Da war sie nämlich 24 Stunden lang zum Entlausen.
Läuse an Weihnachten.
Läuse an Weihnachten? Also war eine Geschichte, die wirklich so passiert, also nicht so passiert ist, aber die
tatsächlich
passiert ist, ja. Ich habe doch zu Heidelberger Zeiten zweimal haben wir das eigentlich gemacht, ein riesen Krippenspiel gemacht mit 40 Kindergartenkinder als Engel und eine Schar von Hirten und so. Also wirklich groß. Mhm. 5 Harfen hatten wir am Hochaltar stehen und so. Es war wirklich war wirklich groß, war wunderschön. Mit einem Chor, der dann also die Geschichte gesungen hat und einem Erzähler, weil das haben die Kinder nicht so ganz. Da waren sie natürlich nicht laut genug, aber sonst hat es echt was hergemacht. Und dann ist im Kindergarten hat's Läuse gegeben.
Aber meine, die haben sich dann nicht die Haare wirklich?
Meine Tochter war dabei und die hatte wirklich schönes Haar. Und irgendwann nach 2 Wochen habe ich aufgehört mit dem Entlausen, weil das ja natürlich wirklich für so ein 4-5-jähriges Kind auch eine Qual ist, ja. Mhm. Und ich habe gesagt, so, jetzt die Haare ab, die wachsen wirklich nach, das kann nicht sein. Und dann, und ich habe natürlich mich auch geoutet und habe gesagt, mein Kind hat die Läuse und das wird nicht enden, wenn die Leute nicht zugeben, dass ihre Kinder Läuse haben. So, weil da kamen ganz definitiv Kinder weiter in den Kindergarten. Weißt, so,
also ja, ja. So.
Naja, und dann hatte ich auch gedacht, okay, also es gibt zwei Möglichkeiten, wir sagen das ab. Dazu waren aber da viel zu viele Leute damit verbunden. Oder wir gehen nach vor und lassen diesen Kindern die Läuse haben, die Köpfe schneiden. Das hatte, also die Köpfe, die Haare schneiden, natürlich nicht die Köpfe. Und das hatte,
ich fasse es nicht.
Folge, das war wirklich, es war, die waren total süß, die haben so süß ausgeschaut und die Leute waren so wahnsinnig berührt, weil sie gedacht haben, ich hätte da Krebskinder als Engel engagiert. Das musste ich dann berichtigen. Ich habe gesagt, nein, das sind nur Läuse.
Es sind entlauste Kinder.
Ja, sind entlauste Kinder. Man kann aber sicher sein, dass sie die nicht mehr mitgenommen haben. Ja.
Ach,
das Witzige an der Geschichte ist, dass wenn man sie liest, früher oder später fangen die Leute an, sich zu kratzen.
Echt?
Ja.
Na, da bin ich ja mal gespannt, wie viele von euch sich jetzt am Kopf gekratzt haben. Mir ist es tatsächlich, aber wenn du es jetzt so sagst, dann fängt es jetzt langsam doch schon zu jucken an. Deshalb machen wir lieber Schluss.
Hör mal auf.
Sibylle, ich danke dir vielmals für dieses tolle Gespräch, für diese lustige Weihnachtsgeschichte.
War sehr schön. Ich danke dir auch.
Ich wünsche dir frohe Weihnachten.
Das wünsche ich dir auch.
Und einen guten Start ins neue Jahr.
Ja, Gesundheit und Zuversicht.
Gesundheit und Zuversicht.
Okay.
Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio.
Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.